Ja, schön. Vielen, vielen Dank schon für das Gebet. Dann brauche ich das jetzt nicht machen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte. Wir gehen 2000 Jahre zurück. Wir lernen eine Frau kennen und deren Geschichte erzählt Lukas im ersten Kapitel des Evangeliums. Es ist eine Frau, die in Israel lebt, in der Nähe von Jerusalem. Und sie lebt in unruhigen Zeiten. Die Juden werden von den Römern beherrscht. Herodes lebt und regiert. Ein brutaler, ein ungerechter Herrscher. Aber sie stammt aus einer besonderen Familie. Ihr Urgroßvater war Aaron gewesen, der Bruder von Mose. Und sie kann ihre Abstammung nachweisen. Und denn das ist auch was Besonderes, denn sie gehörte zum Priestergeschlecht. Und auch ihr Mann gehörte zum Priestergeschlecht. Und nur wenn der Mann eine Frau hatte, die zum Priestergeschlecht gehörte, konnte dieser auch hoher Priester werden. Also das war schon was Besonderes. Nur der durfte dann den Dienst im Heiligtum im Tempel verrichten. Die Frau und der Mann, wer waren das? Was meint ihr? Zacharias. Und die Frau? Elisabeth, richtig. Elisabeth, der Name Elisabeth, das ist auch der Name gewesen von der Frau von Aaron damals. Was auch nochmal zeigt, wie viele Gedanken sich ihre Eltern gemacht hatten um Elisabeth. Und der Name bedeutet, Gott hat geschworen oder Gott ist Fülle. Und wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß schon vielleicht, dass die Elisabeth das zunächst mal nicht so erlebt hat, dass Gott die Fülle ist und dass Gott gut ist. Ihr Mann, wenn ihr Mann nicht an der Reihe war mit dem Tempeldienst in Jerusalem, dann war er, dann lebten sie zusammen im Ort, nicht weit von Jerusalem entfernt. Und ihr Mann war dann als Lehrer tätig. Er unterwies zum Beispiel junge Leute auch im Gesetz und auch die Gläubigen. Ihr Mann war zwei Wochen pro Jahr war das so die Ordnung, dass die Priester den Dienst im Tempel verrichteten. Und dieses Ehepaar war an und für sich sehr angesehen. Eben, sie gehörten zu den Besonderen, die eben diese besondere Abstammung hatten. Und deswegen genossen sie eigentlich ein hohes Ansehen. Dann ist aber allerdings ja Folgendes passiert. Die Elisabeth konnte keine Kinder bekommen, heißt es. Wobei man sich dann natürlich auch schon mal Gedanken macht, wenn die Eheleute nur miteinander Verkehr hatten, woher wussten sie denn dann eigentlich, dass das an der Elisabeth lag? Und vielleicht gerade schon mal einen Vorschub. Ich vermute mal, dass die Elisabeth vielleicht mehrere Fehlgeburten hatte, denn sie hat sich ja dann später mehrere Monate zurückgezogen, vielleicht auch aus der Angst, dass ihr sowas nochmal wieder passiert. Zacharias und Elisabeth sind treu und gerecht. Sie halten die Gebote, sie sind Vorbilder des Glaubens. Und Jahr für Jahr beten sie, dass Gott doch sein Wort wahr macht, denn die Gerechten werden Kinder haben. Der Kindersegen ist denen verheißen, die ihm folgen. Das war das, was sie von Anfang an wussten. Und trotzdem vergeht Jahr für Jahr und sie bekommen kein Kind. Im ersten Jahr nicht, im zweiten Jahr nicht, im dritten Jahr nicht. Und dann haben sie vielleicht schon gedacht, komisch, normalerweise kriegen die Paare doch, alle kriegen doch schnell Kinder, warum klappt das bei uns nicht? Und das läuft über Jahre und dann später sogar Jahrzehnte. Und dann glaube ich persönlich, dass sie sich damit vielleicht einigermaßen arrangiert haben, die Elisabeth. Ich glaube, dass sie im Dienst in der Gesellschaft viel gemacht hat. Sie waren gerecht, sie waren treu, heißt es hier. Damals galt es zum Beispiel als vorbildlich, wenn man sich um die Armen gekümmert hat. Ihr Mann hat unterwiesen. Ich glaube, sie hat, statt sich um ihre Kinder zu kümmern, sich sehr in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Allerdings hat diese Gesellschaft angefangen, sie zu verachten und über sie schlecht zu reden. Wir merken das auch später, weil als Gott dann doch ihr Gebet erhört, dann sagt sie, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Das heißt, sie sagt noch nicht mal, Gott hat mir jetzt meinen größten Wunsch erfüllt, dass ich ein Kind habe. Sondern sie sagt, Gott hat diese Schande, das, was so schlecht über mich geredet wird, das hat er von mir genommen. Er hat in der Gesellschaft gezeigt, dass es nicht daran lag, dass ich falsch bin. Weil die logische Konsequenz war, sie lebte ja in dieser Spannung, wenn jemand keine Kinder kriegt, stimmt was nicht. Da ist verborgene Sünde, da ist die Abstimmung vielleicht doch nicht richtig oder was weiß ich. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Und das ist was bei uns auch gerade in so religiösem Umfeld leicht passieren kann, dass wir sagen, wenn jemand krank ist, wenn jemand, was weiß ich, seine Arbeit verliert, ich weiß nicht, was an Dingen passieren kann, mit dem stimmt was nicht. Weil wenn Gott mit ihm wäre, würde er ja helfen, er würde ja ein Wunder tun. Und bei Elisabeth ist es aber nicht der Fall. Und ich glaube, dass sie darunter enorm gelitten hat. Und deswegen denken wir doch einfach daran, wenn jemandem was passiert, wo wir wissen, natürlich ist es nicht Gottes Wille, dass die Elisabeth nicht schwanger wird. Gottes Wille ist, dass Menschen Kinder haben, dass sie gesegnet sind. Kinderreichtum war ein Segen des Herrn. Aber warum passiert das bei der Elisabeth nicht? Hüten wir uns davor, zu urteilen, warum das nicht so ist. Wir werden später sehen, Gott hatte was ganz Besonderes vor mit ihr. Und genau zur rechten Zeit erhörte er ihr Gebet. Das wussten sie aber damals noch nicht. Die Gesellschaft hat nur gesehen, die Elisabeth bekommt kein Kind. Die ist böse, ganz einfach. Wenn sie das nicht wäre, würde sie ein Kind bekommen. Und mein erster Punkt, achten wir darauf, dass wir nicht so sind. Wir sind so unbarmherzig manchmal. Es werden vielleicht Gerüchte über sie verbreitet. Elisabeth und Zacharias haben sich sicherlich vielfach hinterfragt. Sie haben sicherlich für alles, natürlich jeder sündigt, ganz klar. Aber es heißt trotzdem, sie waren gerecht. Und sie haben sich sicherlich für jede ihrer Sünden vielfach Buße getan, sich entschuldigt, die Dinge gemacht, sich vielleicht noch mehr um die Armen gekümmert als zuvor. Es hat aber nichts genützt. So, irgendwann waren sie so alt, dass das Thema Kinder für sie erledigt war. Sie waren also mindestens 45, vielleicht auch 50. Ich weiß nicht, wie das damals war. Aber ich schätze mal, es war ungefähr so wie bei uns heute. Das Thema war also erledigt. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt uralt waren, wie das manchmal so porträtiert wird. 80, 90, 100, keine Ahnung, obwohl das ja nicht heutzutage ja nicht mehr uralt ist. Lebten sie ihr Leben weiter. Und dann nahmen sie an den jährlichen Gepflogenheiten, an ihren Pflichten teil und der Zacharias war dran mit dem Dienst im Tempel. Und wir lesen, was dann geschah, Lukas 1, Vers 8. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht, fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschieht, was ich dir angekündigt habe. Zacharias nahm also seine alltäglichen Pflichten wahr, als er diese besondere Erscheinung hatte. Und manchmal und vielleicht auch oft ist es so, dass wir ganz normal unsere Arbeit machen, dass wir vielleicht in einem normalen Gottesdienst sind und dann was Besonderes geschieht. Elisabeth wird schwanger und sie empfindet das als einen ganz besonderen Segen. Interessant ist nämlich, dass diese Schwangerschaft so spät kommt und damit genau zur rechten Zeit. Und diese Schwangerschaft, die wird, wie wir ja hier sehen, mit dem bedeutendsten Ereignis der Geschichte, der Weltgeschichte verknüpft. Mit dem Ereignis, was die Zeit eingeteilt hat in eine Zeit vor Christus und nach Christus. Sie bekommt nicht einfach nur ein Kind und Gott erhört ihr Gebet, dass sie ein Kind bekommt. Nein, sie bekommt einen Sohn, der von Geburt an schon vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der ein Prophet ist und dem Messias vorausgehen wird, dem künftigen König Gott selbst. Ja, das erinnert natürlich an die Geschichten von vielen besonderen Persönlichkeiten in der Bibel. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Sie gebar dann dem Abraham im hohen Alter den Sohn Isaak, der versprochen war. Dann denken wir vielleicht an Rebekka, Rahel, an Hannah. Wisst ihr, die Hannah, die hatte im Tempel gebetet um ein Kind, so dringend, hat geweint und hat dann einen Sohn bekommen, den sie Gott zum Dienst geweiht hat, den Propheten Samuel, den ganz großen Propheten. Und ist das nicht interessant, dass Frauen, ausgerechnet die Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, dann nicht nur einfach irgendein Kind bekommen und ein normales Kind, sag ich mal, da, sondern ein besonderes Kind bekommen. Und ich finde, das ist so manchmal, dass wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, wenn er uns dann diese erhört, dann ist es so groß. Und nicht nur, weil es jetzt auf einmal wir sagen, okay, Gott hat unser Gebet erhört, sondern auch, weil, guck mal, hier alle Welt bekommt es mit. Und es ist so, dass diese Söhne, diese Propheten, die hatten eine bedeutende Rolle im Königreich Israels. Deswegen sind wir nicht verzweifelt, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört. Bei Elisabeth erhörte das Gebet zu der perfekten Zeit. Und zwar dann, als sie gar nicht mehr damit gerechnet hat. Sie hatte das längst begraben, ihren Traum von einer Familie, von einem Kind. Und interessant ist auch, der Johannes, wenn wir das mal weiterdenken, wir wissen ja schon, das ist der Sohn Johannes, der dann auch später in der Wüste ist, der ein Leben führt, der hat sich ja zurückgezogen als Erwachsener, tritt erst öffentlich auf, als Jesus sein Wirken auch begann, kurz vorher. Und das heißt, sie hatte ja nichts von ihm jetzt als Mutter irgendwie. Sie war ja auch schon älter. Er wurde ja dann auch hingerichtet später. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch mitbekommen hat oder ob sie da vielleicht schon gestorben war. Als er 30, 40 war, da war sie ja dann wirklich uralt und wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Und dieses Kind, was sie da bekommen hat, das war nicht für sie, sondern Gott hat ihr Gebet ganz anders erhört, als sie gedacht hat. Was hat die Elisabeth damit gemacht, als sie schwanger wurde? Sie zog sich zurück 5 Monate. Ich glaube, sie brauchte Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ich denke, dass der Zacharias, der war ja stumm, haben wir ja gelesen. Das heißt, er wird ihr aufgeschrieben haben, genau was der Engel ihm alles gesagt hat. Wir haben es ja auch aufgeschrieben heute. Er wird das direkt aufgeschrieben haben, weil er das ja nicht erzählen konnte. Und die Elisabeth hat mit Sicherheit über diese Dinge nachgedacht. Und mit Sicherheit hat sie aber auch gedacht, ist es. Also klar, sie hat geglaubt, sie, wissen wir, der Zacharias war der Ungläubige, ja, der erstmal nicht geglaubt hat. Die Elisabeth steht hier besser da. Sie hatte das geglaubt und sie wurde schwanger und sie zog sich zurück. Und dann, ich glaube, sie hat sich auch zurückgezogen, weil sie gedacht hat, ist das jetzt wirklich alles so? Dann hatte sie vielleicht schon Fehlgeburten. Das haben vielleicht schon Menschen mitbekommen. Stellt euch mal vor, sie wäre jetzt wieder 2., 3. Monat schwanger, vielleicht sogar 4., ich weiß es nicht. Die Leute sagen, ach, du bekommst ja doch noch ein Kind. Und dann vielleicht noch mal eine Fehlgeburt. Ich glaube, dass diesen Schmerz hätte sie nicht ertragen, wenn sich die Menschen noch mal das Maul zerreißen, wenn es wieder nicht klappt. Und sie wollte auch sich überhaupt nicht damit beschäftigen, was die Leute sagen, wenn sie hören, dass sie schwanger ist. Sie wollte nichts hören von außen. Sie zog sich zurück, sie wusste das, was der Zacharias sie aufgeschrieben hat. Und sie kannte sich sehr, sehr, sehr gut aus in den Schriften. Sie kannte die ganzen Prophetien und ich glaube, sie hat verstanden, dass sie damit jetzt ihr Sohn da mit eine Rolle spielt. Und diese Schwangerschaft, die stellte alles auf den Kopf, ihr ganzes Leben. Sie musste das verarbeiten. Und ich glaube auch, dass in dieser Zeit viele Tränen geflossen sind. Ich glaube, dass diese Zeit eine Zeit war, wo sie reflektiert hat und gesagt hat, und das lesen wir dann auch, Lukas 1, Vers 25, der Herr hat mir geholfen, er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir genommen. Er hat meinen Kummer gesehen und das auch, er hat meinen Kummer gesehen. Ich glaube, wenn das geschieht, dann brauchen wir erstmal Zeit, um unser Denken komplett umzuwandeln. Wir sind jetzt auf einmal nicht mehr die. Sie ist jetzt nicht mehr die Frau, die verachtet ist. Sie ist nicht mehr die Frau, die, wo Gott das Gebet ewig nicht gehört hat. Auf einmal ist sie die Gesegnete. Ich glaube, dass diesen Switch im Kopf, den kann man gar nicht so schnell machen. Ich kann nicht, heute bin ich irgendwie das Opfer, was die ganze Zeit, wo schlecht geredet wird und am nächsten Tag, yippie, der Herr hat mich gesegnet, seht ihr mal. Das funktioniert so nicht. Sie brauchte mehrere Monate. Das ganze Getuschel, die ganzen Reden, ich glaube, das ging in ihrem ganzen Kopf rum, was sie alles gesagt haben über sie. Dass mit ihr ja was nicht stimmt. Und ich glaube, sie weinte und sagte, danke Herr, dass du das auch öffentlich machst und mich wiederherstellst. Dass du mich wiederherstellst und zeigst, dass es doch nicht so schlimm mit mir ist. Jetzt hatte Gott sie angesehen. Er hatte sich ihr zugeneigt. Er hat ihr Recht verschafft. Und er würde auch ihr Umfeld wissen lassen, dass sie unschuldig war. Der Herr würde ihren Ruf wiederherstellen. Ja, und dann war ja da auch die Ankündigung, dass es ein besonderer Sohn, ein besonderer Prophet werden sollte. Dass er nicht wie ein normales Kind aufwachsen würde. Sie dachte über diese ganzen Schriften nach. Und das ist auch so ein Punkt. Wie gut ist das, wenn wir über die Zusagen, die Gott uns gegeben hat, die Schriften, die wir kennen, die wir vielleicht von Kind auf gehört haben, wenn wir da nochmal nachlesen würden, was stand da, was hatte er gesagt, wann würde das geschehen, was sollte der Messias nochmal machen? Und ich glaube, das, was der Zacharias erlebt hat, ich glaube, sie lernte das auswendig. Das, was der Zacharias von Gabriel empfangen hat. Ich glaube, sie hatte Monate Zeit, das auswendig zu lernen, immer wieder vorzusagen, immer wieder, sodass sie das morgens nach dem Wachwerden hätte sie dir sofort sagen können, was genau der Gabriel dem Zacharias gesagt hat. Wir hatten mal einen Lehrer, der hat uns gesagt, beim Vokabellernen müsste das so sein, wir müssen die so beherrschen, dass wenn uns nachts einer weckt und uns fragt, was heißt Agricola? Dann muss es kommen, der Bauer. Gell? So aus dem FF. Und ich glaube, wenn die Elisabeth nachts im Tiefschlaf jemand geweckt hätte und gesagt hätte, was hat der Engel dem Gabriel gesagt? Sie hätte es sofort aufsagen können. Und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir diese Zusagen, wisst ihr, jeder von uns hat doch schon mal Wort Gottes gehört in eine Situation hinein. Was hat Gott dir zugesagt? Die Kinder der Gerechten sind gesegnet, wenn du dir in Sorge bist um dein Kind. dass du sagen kannst, ich stehe auf morgens und sage oder nachts und sage, aber das Kind der Gerechten ist gesegnet, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Oder er ist mit mir, der Herr ist mit mir. Und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, ich habe keine Angst, der Herr ist mit mir. Ich weiß nicht, was es ist für Verse, die Gott in deine Situation gesprochen hat. Lern sie auswendig, sag sie immer wieder, jeden Tag, 5, 6, 7 Mal. Schreib sie auf, nimm sie auf ein Post-it und sag sie immer wieder. Und während du das sagst, wird das Wirklichkeit in dir. Das erfüllt sich, indem du das aussprichst, indem du das auswendig lernst. Elisabeth wusste aus dem FF, was der Engel Gabriel ihrem Mann gesagt hat. Ich weiß das deswegen, weil Elisabeths Wahrnehmung wurde gravierend verändert in diesen Monaten. Vielleicht auch schon vorher, aber ganz sicher in diesen Monaten. Und sie fing an, hier mit dem Herzen hat sie gehört und hat sie verstanden. In ihrem Herzen war der Heilige Geist, der ihr gezeigt hat, was passiert. Sie hat eine ganz andere Wahrnehmung für Gott empfangen. Warum? Weil sie über Gottes Wort nachgedacht hat und nachgedacht hat und nachgedacht hat. Mit dem Verstand war das nicht zu fassen. Aber mit dem Herzen war es zu spüren. Und als sie im 6. Monat war, bekam sie Besuch. Sie wusste nichts außer das, was der Engel Gabriel dem Zacharias gesagt hat. Sonst wusste sie nichts. Und dann bekam sie Besuch. Es klopft an der Tür. Jemand kommt rein. Eine junge Frau kommt rein. Und was passiert? Die Elisabeth weiß im Kopf nur das, was der Engel dem Zacharias gesagt hat. Und was sieht und spürt die Elisabeth? Lukas 1, Vers 39. Maria machte sich auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias wohnte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Stellt euch das mal vor, was in der Zwischenzeit Lukas berichtet, was bei der Maria passiert ist, das wusste doch die Elisabeth nicht. Und die Elisabeth sieht die Maria. Und was passiert in ihrem Bauch mit dem Kind? Es wird mit dem Heiligen Geist erfüllt in diesem Moment. Und die Elisabeth spürt's und wird ebenso mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im gleichen Moment, als die Maria klopft und zur Tür reinkommt. Meint ihr, das wäre geschehen, wenn die Elisabeth nicht sich 5 Monate zurückgezogen hätte? Und nachgedacht hätte? Und das Wort Gottes in sich bewegt hätte. Der Engel Gabriel hatte Zacharias gesagt, dass ihr Kind schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt würde. Das war die Zusage vom Engel Gabriel an den Zacharias. Und in dem Moment spürt sie, dass das geschieht. Und sie wird selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was ist die Folge, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wird? Sie sieht mit dem Herzen, sie versteht, was vor sich geht und sie fängt an, Gott zu loben. Und jetzt nochmal andere Perspektive. Was ist denn mit der Maria während der Zeit? Die Maria hatte gerade kurz vorher, war der Engel bei ihr gewesen, hat ihr gesagt, dass sie den besonderen Sohn bekommen wird. Und er hat ihr gesagt, deine Tante Elisabeth, die ist auch schwanger, geh sie mal besuchen. Wie gut und wie fürsorgend hat sich Gott das ausgedacht. Die Elisabeth war so ein Segen für die Maria. Die Elisabeth, die Maria hat das vielleicht noch gar niemanden, wir wissen das nicht genau, wie das war. Aber es kann gut sein, dass das noch niemand wusste, was mit der Maria war. Noch niemand, weil sie blieb ja dann mehrere Monate bei der Elisabeth, dann ging sie zurück, hat sie mit dem Josef vorher gesprochen, hinterher, wir wissen das nicht so ganz genau. Aber erstaunlich ist, dass die Elisabeth spürt, was los ist und so eine Ermutigung wird. Was haben die Frauen gemacht? Die haben Gott gepriesen, gelobt, die Elisabeth lobt. Und dann stimmt die Maria mit ein. Und die Maria lobt Gott mit diesem berühmten Magnifikat. Das beginnt mit Lukas 1, Vers 46. Maria sprach, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Und so weiter und so weiter. Lest es nach in Lukas 1. Warum kann sie dieses Magnifikat sagen? Weil die Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, weil der Sohn in Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, weil er sie ermutigt hat, weil sie ihn ermutigt, sie ermutigt hat und weil sie erkannt haben, was vor sich geht und weil sie gemeinsam in den Lobpreis einsteigen. Gemeinsam, Elisabeth und Maria und Johannes schon im Bauch. Was für eine Geschichte, oder? Wenn man das weiterliest, dann sieht man, wie gut Maria und Elisabeth die alten Schriften kannten. Wenn man dieses Magnifikat durchliest, da stehen die ganzen Sachen drin, die in den Propheten beschrieben waren. Maria ist jung, unsicher. Sie weiß noch nicht, was mit ihr persönlich alles weitergehen soll. Der Engel hatte sie geschickt. Und was für eine Ermutigung. Mehrere Monate verbringen sie zusammen. Die Elisabeth und die Maria tauschen sich aus über die Prophetien, denken darüber nach, was heißt das, wie geht das weiter, was wird passieren, wie wird das mit Jesus sein, dem Kind, was ist mit Johannes. Maria und Elisabeth hatten denselben Traum. Es war der Traum des Volkes Israel, dass eines Tages alles wahr würde, was in den Propheten, was Gott den Vorfahren gesagt hatte. Sie forschten in den Schriften, sie sogen die Psalmen und die prophetischen Schriften in sich auf. Ich glaube, die waren 3 Monate nur mit sich beschäftigt. Ich glaube nicht, dass die groß rummarschiert sind und irgendwie sich mit den Leuten unterhalten haben und erzählt haben, was los ist. Ich glaube, die haben einfach sie beide zusammen, die sind morgens aufgestanden, haben die Propheten gelesen, haben nachgedacht und dann hatte die Maria wieder eine Idee und dann hatte die Elisabeth wieder eine Idee. Ja, so könnte das sein. Und stell dir mal vor, und der Engel Gabriel hat mir das gesagt und dem Zacharias hat er das gesagt. Und wie passt das alles zusammen? Lasst uns mit beschäftigen mit diesen Dingen. Was hat Gott uns gesagt? Und lasst uns diese bevorstehende Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. In meinem Kopf ist auch, ich muss morgen noch einkaufen. Ich überlege, was ich koche, dass ich nichts vergesse. Die Listen, haben wir alle Geschenke und so weiter. Lasst uns das erledigen, was wir zu tun haben. Aber lasst uns, wenn wir morgens aufstehen, uns nicht gleich an unsere To-Do-Listen setzen, sondern lasst uns, wenn wir morgens aufstehen, uns mit Gottes Wort erstmal beschäftigen. Lasst uns lesen, was geschehen ist. Lukas 1 und 2. Lasst uns diese Kapitel vielleicht bis Dienstag 2-3 Mal durchlesen. Lasst uns damit beschäftigen, dass wir wirklich an Heiligabend auch vorbereitet hier in den Gottesdienst kommen und wissen, das ist das großartige Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und wisst ihr, Gott sieht deine Situation. Ist das nicht wunderbar, wie Gott Elisabeth gesehen hat? Er hat Elisabeth Sorgen gesehen, er hat ihre Ängste gesehen, er hat ihre Gebete gesehen, er hat ihre Enttäuschungen gesehen und er hatte sie nicht vergessen, auch wenn das so aussah. Und ich glaube auch, dass diese Zeit dieses Schmerzens, die hat die Elisabeth auch verändert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Leute so schlecht über sie reden, dass sie dann gesagt hat, ich muss meine Hoffnung auf Gott setzen. Ich mache das nicht für die Leute. Ich helfe nicht den Armen, damit irgendjemand mir dankt oder sonst was. Ich mache das für Gott. Ich mache das für Gott. Ich tue meinen Dienst in der Gesellschaft. Ich tue den für Gott. Die Menschen reden sowieso negativ. Das hat die Maria erlebt. Sie konnte sich abstrampeln, die Elisabeth. Sie hätte sich abstrampeln können, so viel sie wollte. Die haben doch schlecht über sie geredet. Lasst uns nicht die Dinge tun, damit andere Menschen uns toll finden. Lasst uns die Dinge tun, dass Gott uns gut findet. Dass Gott einmal sagt, du bist ein treuer Knecht. Gott hat die Elisabeth nicht vergessen. Und er handelt zur rechten Zeit. Und wisst ihr, bei der Elisabeth, was für eine Ermutigung. Er hat zur rechten Zeit ihr Gebet erhört. Genau in dem Moment, als Jesus auf die Erde kommen sollte, kurz danach. Und auch bei uns kann das sein, dass wir warten und warten und warten und das nicht verstehen und vielleicht schon unseren Traum längst begraben haben. Und auf einmal sagt Gott, ich habe dich nicht vergessen. Guck mal, jetzt ist der Moment. Und das, was du als Kind, wovon du als Kind, als Jugendliche geträumt hast, es erfüllt sich noch. Weil ich habe dir den Traum mal ins Herz gelegt. Ich habe dir mal den Traum ins Herz gelegt. Und jetzt bist du vielleicht schon 50 oder sogar schon 60. Und ich habe dich aber nicht vergessen. Und ich habe auch nicht deinen Traum vergessen. Jesus hat sich uns zugewandt. Und er handelt zur rechten Zeit. Er liebt uns und er ist treu. Und er sieht auch, er hat auch gesehen, wie gerecht Elisabeth gelebt hat. Wollen wir das auch sehen, dass Gott uns sieht? Wollen wir das begreifen? Und wollen wir dann auch über Gottes Wort nachdenken, das in unser Herz fallen lassen, wenn er unser Gebet erhört, dass wir darüber nachdenken, warum jetzt? Was hat Jesus sich dabei gedacht? Und lasst uns anfangen, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen, mit dem Herzen zu spüren, was um uns herum geschieht. Und auch in den nächsten Tagen unsere Herzen aufmachen und gucken, wo ist Gott, was tut er? Wo ist vielleicht eine Maria, die ich sehen kann und ihr mit Lobpreis begegnen kann und sie ermutigen kann? Die vielleicht gerade am Zweifeln ist und vielleicht ganz unsicher ist. Lasst uns die Augen öffnen für die Menschen, die um uns rum sind. Und in den Lobpreis einstimmen. Und wenn wir Gott loben, steckt das auch andere an. Lasst uns das tun. Lasst uns Gott ehren. Und lasst uns auch jetzt tun. Lasst uns aufstehen und Gott die Ehre geben.